Also noch eine Ergänzung, ehe wir fortfahren. Ich wurde freundlicherweise darauf hingewiesen. Ich sagte das ungenau, unstimmig, dass die byzantinischen Texte von Byzanz ausgingen. Warum die so heißen, also ich weiß es auch nicht, das konnte der Bruder mir jetzt auch nicht sagen. Aber selbstverständlich war es so, es gab einfach Handschriften, die waren da, die waren verbreitet und die eben diesem Typus entsprachen. Die waren schon längst da, auch bevor Byzanz Byzanz hieß, im 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert. Und dann noch Folgendes, weil du fragtest du nach dem längeren Markusschluss? Ja, also der längere Markusschluss, der fehlt in Sinaiticus, Vatikanus, Alexandrinus und Codex Bese. Dort fehlt er. Aber in allen weiteren Handschriften und Mehrheitstexten überall ist er da. Ja. Gut.
James White sagt, für ihn ist das ein Argument, dass es mehrere Markusschlüsse gibt.
Aha.
Dass es dann irgendeine Unstimmigkeit gibt.
Aha.
Dass er sagt, das führt
ja
mich dazu, das anzuzweifeln.
Ja.
Wie würdest du mit dem Argument umgehen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was dazu zu sagen. Ich müsste jetzt mehr darüber nachdenken. Ich müsste auch mehr wissen darüber. Ich versuche euch ja nur das mitzuteilen, dass ihr wenigstens über diese Sache vernünftig und besonnen denken und auch handeln könnt. Ja.
Zusammenfassend quasi... Der Mehrheitstext hat Sachen, die für sich spricht. Die alten, älteren Textgattungen haben Sachen, die für sich sprechen.
Ja, ja.
Aber wir sind uns einig, dass der Textus Receptus eigentlich ein bisschen schwach.
Ja, der Textus Receptus, der hat wirklich Schwächen. Der hat wirklich Schwächen. Auch ein paar mehr noch. Ich kann dir ja auch noch zeigen. Jemand kam zu mir. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Sag mir nochmal. Gabriel, ja. Und fragte eben nach zwei Stellen. Und schlagen wir jetzt, was die erste war nicht?
1. Johannes 5, 13.
Ah ja, genau, 1. Johannes 5, 13. 1. Johannes 5, 13. Kannst du das mal lesen? Also das ist aus der Schlachterbibel. Und Schlachterbibel ist Wort für Wort, Textus Receptus.
Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.
Ja, eben, weiterhin glauben. Wo Johannes einen Punkt setzt, kommt das noch dazu. Und dann schlagen wir auf Römer 8, Vers 1. Kannst du das auch vorlesen, Gabriel?
Ja.
So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.
Ja, und die ganze, also Paulus hat ja ab Römer 5, Vers 1, das ist das große Thema, ab Römer 5. Zuerst hat er die Rechtfertigung aus dem Glauben bis Römer 4 erklärt. Nachher ab 5, Vers 1, die Folgen der Rechtfertigung. Und die Folgen der Rechtfertigung, das geht bis Kapitel 8 am Ende. Und die Folge der Rechtfertigung ist, dass wir in Christus gesichert sind. Darum kommt Römer 8, dieser Schluss. Ich bin gewiss, dass weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und Römer 8, 1 ist seine erste gebündelte Aussage des Ergebnisses der Rechtfertigung, nicht eine erste, aber eine, die gegen Ende kommt, schon einmal, also Römer 8, Vers 1. Also folglich, wenn das alles wahr ist, was Christus für uns getan hat, wenn wir durch Glauben gerechtfertigt sind, also folglich ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Folgerung. Und wie lautet das im Textus Receptus?
Da heißt es dann weiter, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.
Ja, also wir sehen, da wird dieser Zusatz, immer diese Absichtung, ja, aber nur, wenn du im Geist wandelst.
Aber das ist doch gar kein Problem, weil in 8 Vers 4 steht genau der Satz.
Ja, eben in Vers 4 kommt es. Dort werden die Gläubigen charakterisiert. Aber in Kapitel 8, Vers 1 ist das eine Bedingung dazu, also keine Verdammnis, wenn, ja. Und dann hatten wir auch gesehen. Was war es noch?
Offenbarung 22.
Ja, genau, die noch. Ja, richtig. Offenbarung 22, es war der Vers 14.
Nochmal lesen?
Ja, gerne.
Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können.
Ja. Also die Bedingung, um am Baum des Lebens teilzuhaben, ist, dass man die Gebote Gottes tut. Und wie lautet das in den Übersetzungen, die entweder dem Mehrheitstext oder dem eklektischen Text folgen? Kannst du mal lesen? Ja, kannst du mal lesen?
Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen.
Ja. Nun ist, man denkt ja, wie ist denn das möglich, dass das so verschieden sein kann? Ne? Aber die Kleider waschen, Kleider heißen Tastolas. Und waschen heißt Plyno. Und Gebot heißt Tas Entolas. Und tun heißt Poieo. Und da muss man nicht viele Buchstaben falsch abgeschrieben haben, damit man dann von die Kleider waschen auf die Gebote tun kommt. Ja. Es ist möglich, dass das einfach so geschah. Wir wissen es nicht, wie, Abschreibfehler oder was. Aber auf alle Fälle ist das ja, das geht gegen die Gnadenlehre. Also wir haben nicht Anteil am ewigen Leben, am Baum des Lebens, weil wir die Gebote Gottes tun. Gut, also einfach um zu zeigen, manchmal muss man auch sich fragen, ja, kann das stimmen? Stimmt das überein mit dem, was Paulus lehrt? Stimmt das überein mit dem, was Johannes lehrt, das eben. Gut, also es sind Probleme da und wir müssen mit denen leben und vernünftig damit umgehen. Nun, ich zitiere jetzt jemanden, ich sage nicht, wer es ist, das ist gar nicht wichtig, aber ein Vertreter, der davon überzeugt ist, dass nur der Textus Receptus richtig ist. Ich zitiere aus einem Werk von ihm, gut, es steht ja dann im Skript, aber trotzdem. In den ersten Jahrhunderten nach der Reformation gab es eine von Gottes Geist gewirkte einmütige Überzeugung, dass die am Vorabend der Reformation von Erasmus herausgegebene Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, später Textus Receptus genannt, den von Gott gegebenen und bewahrten Text wiedergibt. Mit den nachfolgenden Ausführungen möchte ich solche Gläubige ansprechen, denen die Treue zur Heiligen Schrift und die Frage ihrer zuverlässigen Überlieferung wirklich noch ein Anliegen ist. Ich möchte zeigen, dass der Glaube an eine von Gott bewahrte und zuverlässige Textüberlieferung keineswegs Fanatismus oder Unnüchternheit ist, sondern im Gegenteil eine logische Konsequenz aus der biblischen Lehre von der göttlichen Inspiration der Bibel. Und da lässt sich einiges in Frage stellen, aber es gibt diese Position. Und eben als Antwort auf gerade diese und ähnliche Publikationen schrieb dann Martin Heide das erwähnte Buch. Der einzige Bibeltext, Fragezeichen, Erasmus von Rotterdam und die Frage nach dem Urtext. Nun, hier müssen wir uns klar werden, wie Gott an uns Menschen wirkt und wie Gott dafür sorgt, dass sein Wille in uns Menschen und durch uns Menschen geschieht. Es gibt ein heidnisches Verständnis davon und es gibt ein biblisches Verständnis davon. Das heidnische Verständnis lautet ganz kurz zusammengefasst: Je weniger ein Mensch beteiligt und bewusst ist dessen, was Gott wirkt oder dessen, was geschieht, desto mehr davon ist göttlich. Und je mehr der Mensch bewusst teilhat am Geschehen und weiß, was geschieht, desto weniger ist es göttlich. Beispiel. Für die Heiden war es selbstverständlich, dass beim Orakel von Delphi nicht die Pythia redete, sondern Apollon, der Geist Apollons. Und warum war das für sie klar? Ja, sie war in Trance. Sie war in Trance, sie war also ganz unbeteiligt. Und die Stimme, die aus ihr sprach, das kann darum nicht, sie kann nicht diese Stimme, die Worte gebildet haben, das war Apollon, der redete. Und so bekam er von Apollon die Antwort, dort in seinem Heiligtum, durch die Pythia. Und ähnlich der Koran, und es wird beschrieben, Mohammed hat davon erzählt, und der erste Biograf Mohammeds, Ibn Ishaq hieß er, lebt im 8. Jahrhundert, der erste Biograf Mohammeds, oder schon im ausgehenden 7. Jahrhundert, der erste Biograf Mohammeds. Er beschreibt, wie Mohammed diese Offenbarung empfing. Also es erscheint ihm ein Engel, und dieser Engel, der fordert ihn auf, zu lesen. Und Mohammed antwortet, er könne nicht lesen. Und dann heißt es, da presst er das Tuch auf mich. Also hielt ihm ein Tuch entgegen, da stand etwas geschrieben. Da presst er, also der Engel hält ihm dieses Tuch entgegen. Da presst er das Tuch auf mich, sodass ich dachte, es wäre mein Tod. Dann ließ er mich los, sagte, wieder lies, ich kann nicht lesen, antwortete ich. Wieder würgte er mich mit dem Tuch, dass ich dachte, ich müsste sterben. Und als er mich freigab, befahl er erneut, lies. Und zum dritten Mal antwortete ich, ich kann nicht lesen. Und als er mich dann fast zu Tode würgte und mir wieder zu lesen befahl, fragte ich aus Angst, er könne es nochmals tun, was soll ich lesen? Und nachher hört er diese Stimme. Und es folgten dann weitere Offenbarungen. Und die Symptome, die den Empfang seiner Visionen und Auditionen begleiteten, die hat der Prophet selber immer so geschildert. Die Offenbarung kündigt sich durch ein Getöse wie von einer Glocke an. Dann wurde er jeweils von einem Schlag getroffen. Und er sagte, nie kommt die Offenbarung zu mir, ohne dass ich glaube, meine Seele würde mir genommen. Er fiel dann zu Boden, als wäre er betrunken, brüllte wie ein Kamelfohlen. Und das ist für den Mohammedaner, für den Moslem der Beweis, das muss von Allah sein. Er hat das alles ja nicht selber gemacht. Und das ist wichtig, dass wir das bedenken. Wenn Gott sein Wort dem Menschen gibt und will, dass dieses Wort vernommen, gehört und verstanden wird, dann arbeitet er am Menschen alles mit Menschen. Wenn Gott mit Wasser zu tun hat und Wellen erzeugen will, dann handelt er an Wasser, alles an Wasser. Wasser ist unbeteiligt, hat weder Willen noch Verstand noch Einsicht. Wenn aber Gott mit Menschen als seine Werkzeuge arbeitet, dann arbeitet er an uns, mit uns, durch uns, alles mit Menschen, die er geschaffen hat, mit Verstand, mit Empfindungen, mit Erfahrung, mit Willen. Das alles schaltet er nicht aus. Und das gilt, wie wir wissen, von der Inspiration. Die Inspirationslehre der Bibel macht es ganz deutlich. David blieb David, als er die Psalmen schrieb. Und er sagt, sein Wort war auf meiner Zunge. Das heißt, die Zunge Davids, das Denken Davids, das Empfinden Davids, das dichterische Genie Davids, alles war da bei der Inspiration. Und das gilt auch für die Bewahrung und Überlieferung der Schrift. Gott hat befohlen. Und was hat Gott verordnet dem Volk Israel? Was musste das Volk Israel tun, damit die Heilige Schrift bewahrt wurde? Was mussten sie tun? Zähle mir auf. Was hat er ihnen gesagt, dass sie tun müssen? Bitte? Erstens schreiben und nachher das Geschriebene aufbewahren. Und was noch? Bitte? Vorlesen, was noch? Abschriften machen. Das mussten sie machen. Gott befiehlt und dann mussten sie bewahren. Und auf diesem Weg, durch diese Mittel, die Inspiration, dazu bedarf es eines Wunders. Die Inspiration ist ein Wunder Gottes. Aber die Niederschrift, die Niederschrift immer noch gelenkt, geführt durch den Heiligen Geist, aber für die Bewahrung, dort spricht Gott nicht von Wundern. Ich werde es wunderbar, in wundersamer Weise bewahren, sagt er nirgends, sondern Ihr müsst es bewahren. Ihr müsst es abschreiben. Ihr müsst es dort verwahren, wo es am sichersten ist. Verantwortung des Menschen. Und wir lasen hier in diesem Text, da von diesem Vertreter des Textus Receptus, dass wir im Textus Receptus den von Gott gegebenen und bewahrten Text haben. Gott hat ihn gegeben, wir müssen ihn bewahren. Und dann wird als Beleg dafür in dieser erwähnten Schrift, ich lese noch einmal ein Zitat daraus, aus dieser Schrift: Die biblisch richtige Haltung sollte dagegen sein, dass wir demütig erkennen, dass das Wort Gottes und der Glauben uns von Gott überliefert wurde. Der Glaube wurde von Gott überliefert. Was schreibt denn Judas? Wir müssen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben kämpfen. Wir müssen überliefern. Wir müssen bewahren. Und dass Gott über sein Wort gewacht und den wahren Gläubigen bewahrt hat. Gott hat den wahren Gläubigen den Text bewahrt. Gott hat bewahrt. Psalm 12, Vers 8. Wir lesen Verse 7 und 8. Also das wird hier angegeben als Beleg dafür, Gott hat den Text bewahrt. Die Worte Jahwes sind reine Worte, Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Du, Jahwe, wir sie bewahren, wir sie behüten vor diesem Geschlecht bis in Ewigkeit. Ah, hier steht's ja, du wirst die Worte bewahren. Also du wirst sie bewahren, nämlich die Worte. Nein, eben nicht. Nun, hier ist das Deutsche mehr deutig. Wenn wir Deutsch sagen, sie, Plural sie, dann kann das sein, sie etwas Männliches, sie etwas Weibliches. Sie, die Wolken, sie fahren. Und sie, die Flugzeuge, das ist zwar das, fliegen, also sie ist mehrdeutig, was das Geschlecht betrifft. Das Hebräische ist da eben nicht mehrdeutig. Meistens ist das Deutsche sehr präzis, aber da ist das Deutsche nicht präzis. Das Hebräische ist eindeutig. Die Worte des Herrn, die Pre-Yahweh, sind reine Worte. Silber, geläutert im Schmelztiegel, das zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Reine Worte. Und das ist im Hebräischen nicht das Wort Debar, Debarim, sondern Omer, das ist ein seltenes Wort für Wort, und dann Amarot. Und wer ein wenig Hebräisch kann, Endung Ot, maskulin oder feminin? Feminin. Da war doch jemand, nein, das ist nicht hier. Das ist in Glaubwürdigkeit 1, der kann neu Hebräisch. Ja, Amarot ist weiblich. Also die Worte Jahwes, die Amarot Jahwes sind reine Worte. Und nachher, du Jahwe, wirst sie bewahren. Und dort steht im Hebräischen Tishmerem. Und im, im, am, diese Endung ist Hebräisch maskulin. Also, und der Zusammenhang des Textes zeigt es ja auch. Es geht um die Heiligen, um die Gläubigen, die bedrückt werden. Psalm 2, lesen wir etwas weiter oben. Nicht 2, verzeiht. Psalm 12, etwas weiter oben. Da wird zuerst geredet von den bösen Menschen. Im Vers 3, sie reden Falschheit, mit doppeltem Herzen reden sie. Und nachher Vers 5, die da sagen, wir werden überlegen sein. Vers 6, wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, Das sind auch Menschen. Wegen des Seufzens der Armen, das sind Menschen. Will ich nun aufstehen, spricht der Herr, ich will in Sicherheit stellen den, der danach verlangt. Nachher nennt er das Mittel, das er verwendet. Sein Wort. Sein Wort, das vom Himmel zu uns kommt. Die Worte Jahwes sind reine Worte. Und darum beeindrucken uns die Lügen der Lügenlippen nicht. Genau deshalb. Reine Worte. Und dann Vers 8, du Herr wirst sie bewahren, sie, die Männer. Nicht die Worte bewahren. Wir müssen die Worte bewahren. Steht ja x-mal in der Bibel. Höre das Wort und bewahre es. Steht doch nirgends. Höre das Wort und ich bewahre es. Wir müssen es bewahren. Und auch das geschriebene Wort, wir müssen zusehen, dass es bewahrt bleibt. Und das steht nicht im Psalm 2, steht überhaupt nirgends. Also, dass Gott es bewahrt. Wir müssen das tun. Unsere Verantwortung. Und wenn es verschiedene Lesarten, Textarten gibt, wessen Fehler ist das? Hat Gott nicht aufgepasst? Wer ist schuld? Wir. Gott hat es der Treue, der Sorgfalt, dem Fleiß seines Volkes anbefohlen. Und wenn Verschiedenheiten da sind, dann müssen wir sagen, das ist unser Fehler. Sonst müssen wir sagen, ja, Gott hat es halt so zugelassen, es sind halt Fehler da, dann ist Gott schuld. Ja, gut.
Dann wäre es ja theoretisch möglich, zu Zeiten, wo versucht wurde, die Bibel auszurotten, wo alles verbrannt wurde, dass sie auf einmal wirklich komplett...
Ja, gut. Gottes Vorsehung hat das verhindert. Gott in seiner Vorsehung hat das verhindert. Und Gott in seiner Vorsehung hat natürlich auch in seiner Gnade, auch an Menschen gewirkt, dass doch genügend Treue da war. Also da, die Substanz des Neuen Testaments wurde doch bewahrt. Also es war Treue da, es war Fleiß da. Man hat aufbewahrt, man hat es weitergegeben. Es ist passiert. Aber mit mangelnder Sorgfalt. Und zum Schluss noch, das sind noch einige Punkte, die zu besprechen wären. Die Verhältnismäßigkeit des Streites um den einzigen richtigen Text. Der konservative Theologe Gleason L. Archer, er war also ein amerikanischer Theologe, ich glaube, er lebt nicht mehr, hat eine sehr gute Einführung zum Alten Testament geschrieben, wirklich gut, bibeltreuer Basis geschrieben. Und er schreibt Folgendes: Eine genaue Untersuchung aller im Textapparat erscheinenden Lesarten. Man nennt das den Apparat. Hier, also hier habt ihr Lukas-Evangelium, hier fortlaufender Text und hier unten kleiner, das ist der Apparat, der textkritische Apparat, sagt man den. Und da sind alle Angaben der verschiedenen Lesarten, welche Handschrift die und welche Handschrift eine andere hat. Gut, also Gleason Archer schreibt, eine genaue Untersuchung aller im Textapparat erscheinenden Lesarten zeigt, dass keine einigermaßen bezeugte Variante auch nur die kleinste Veränderung im Lehrgut der Schrift bewirken würde, wenn man sie anstelle des Wortlautes des anerkannten Textes einsetzte. Also es ändert sich am Gehalt, am Lehrgehalt des Neuen Testaments nichts. Und so wird der Christ nicht verunsichert durch verschiedene Lesarten. Ich zitiere jetzt Eckhard Schnabel. Der tatsächliche Unterschied zwischen den heute verfügbaren Kopien, den hebräischen und griechischen Manuskripten des Alten und Neuen Testaments und dem Urtext ist kaum von praktischer Bedeutung. Einmal ist nachdrücklich festzuhalten, dass die Textvarianten selten solche Stellen betreffen, die nach Meinung der Kritiker Irrtümer und Fehler enthalten. Selten. Einige kommen vor, wir haben das ja gesehen. Das heißt, was den Großteil des biblischen Wortlautes angeht, wissen wir in der Tat, was in den Autographen steht. im Blick auf praktisch jede Aussage der Schrift wissen wir, wie der Urtext lautete. Und typischerweise hat der Islam, weil er eben den lebendigen Gott nicht kennt und auch nicht weiß, wie Gott mit Menschen handelt, hat der Islam, als man dann im 7. oder 8. Jahrhundert, nein, im 7. Jahrhundert, als dann ein Kalif merkte, das sind so verschiedene Versionen des Koran, sind da, kursieren da, ließ er alle einsammeln, alle verbrennen und hat nur eine Version, die befohlen, das ist die einzig richtige. Das ist eben typisch für den Heiden. Der macht das so. Aber Gott hat uns das jetzt zugemutet. Ja, jetzt ist es so geschehen, weil wir nicht immer genug aufgepasst haben. Jetzt müsst ihr damit leben, aber vernünftig damit umgehen. Verständig vergleichen und dann kommt man eben zu diesem Ergebnis. Also es lohnt der Streit nicht. Auf Deutsch sagt man ja so schön, man streitet um des Kaisers Bart. Ja, aber jetzt ein Schlusswort, ganz kurz noch. Wir haben uns klar machen wollen zuerst das Schriftprinzip, womit wir meinen, das geschriebene Wort ist Wort Gottes. Es ist irrtumslos. Es ist durch sich selbst wirksam. Die uns gegebene Schrift ist abgeschlossen, vollständig. Schrift legt Schrift deshalb aus. Wir haben uns auch in Erinnerung gerufen, die Schrift ist in sich und durch sich selbst wirkmächtig. Dieses Wort, das Wort Gottes, die Wahrheit von seinem Heil, ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Und wenn wir das glauben, wenn wir überzeugt sind vom Schriftprinzip, dann wird sich das äußern in unserem Leben. Dann werden wir für dieses Wort leben, für die Botschaft dieses Buches leben. Und dann werden wir diese Wahrheiten und dieses Wort, dieses Buch, dieses Evangelium verbreiten, verbreiten, verbreiten. Und das heißt Bereitschaft zur Arbeit, zu Kampf und wenn nötig auch zu leiden. Das Arbeitspensum der Reformatoren und ihrer Mitarbeiter ist ungeheuer. Wenn wir uns das einmal vergegenwärtigen, was Luther alles schrieb, oder ein Bullinger, der hat 10.000 Briefe, gibt es von ihm. 10.000. Der ist im Briefverkehr gestanden mit Gläubigen, die Fragen hatten in ganz Europa. Und wir hörten auch von ihm, wie er ein neutestamentliches Buch nach dem anderen zuerst durchpredigte, nachher schrieb, auslegte. Und das kann man von allen, das kann man von Luther sagen, kann man von Calvin sagen, da kann man auch sagen von Guillaume Farel, der Reformator der Ostschweiz, er war der Reformator der Ostschweiz, nicht Calvin. Calvin hat nachher das, was Farel vorbereitet hat, er hat das gefestigt und geordnet. Und auch Paulus sagt von sich, dass er ein unermüdlich Arbeitender war. 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Gearbeitet. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Und er übergibt Timotheus den Staffelstab und sagt ihm, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, bewahre das anvertraute Gut, kämpfe, bewahre es unter Kampf, unter Widerstand, steh dafür ein. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal oder erleide Widerwärtigkeit mit dem Evangelium. Sei bereit zu leiden. Jesus sagte den Jüngern, ich sende euch wie Schafe inmitten von Wölfen. Er sagt uns die Wahrheit. Wie Schafe unter Wölfen. Gottes Wort und Wahrheit stehen immer in direktem Widerspruch zum Denken der Leute. Und darum bringt das Wort Gottes immer Auseinandersetzung und Kampf. Erasmus von Rotterdam, er hat dem Luther geschrieben, das bringt nur Unruhe und Kampf. Also wenn du so weitermachst, immer so diese Polarität, also dieses mit dem Wort so direkt reinfährst, das gibt nur Unruhe. Die Welt will Ordnung und Frieden und Wohlfahrt, aber sie will das eben alles ohne Gott. Ohne Gottes Wahrheit. Und so hat Luther auch diese Worte vor versammeltem Reichstag gesagt. Es war ja so viel Unruhe entstanden wegen Luther. Im ganzen Deutschen Reich. Mir ist von allen Erscheinungen die angenehmste zu sehen, dass wegen des Wortes Gottes Eifer und Streit entstehen. Also nicht Streit im Volk Gottes, aber in der Welt Eifer und Streit entstehen. Dies ist nämlich der Lauf, die Wirkung des Gotteswortes. Wie Christus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und an Erasmus schrieb er, du Erasmus willst durch deinen Rat uns veranlassen, den Päpsten und Fürsten zuliebe oder des irdischen Friedens wegen auf die Verkündigung der Wahrheit eine Zeit lang zu verzichten. Kennen wir das? Wir treten jetzt ein bisschen zurück, ein bisschen leise. Nur nicht unangenehm auffallen. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Eine Zeit lang. Hast du nicht gelesen und bemerkt, wie es von jeher das Los der Wahrheit gewesen ist, dass um ihretwillen die Welt in Aufruhr versetzt wird? Das behauptete auch Christus, indem er offen sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Ferner, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erde. Lies die Apostelgeschichte, was alles geschieht in der Welt, allein weil Paulus predigt. Wie bringt der Mann Heiden und Juden in Bewegung? Wie erregt er den ganzen Erdkreis? Denn so sagen sogar seine Feinde. Apostelgeschichte 17,6. Der schottische Reformator John Knox, geboren 1514, gestorben 1572, Maria Stuart war aus Frankreich nach Schottland gekommen. Sie war Schottin, aber in Frankreich aufgewachsen, katholisch erzogen. Und sie wollte dort als Königin in Schottland, wollte sie den römisch-katholischen Glauben wieder einführen. Und als sie in Schottland landete, am ersten Sonntag auf schottischem Boden, ließ sie im Schloss Holyrood in Edinburgh das Messopfern feiern. Und dazu kann Knox nicht schweigen. Und bei der allerersten sich gebietenden Gelegenheit, da heißt es, den Sonntag nach dem ersten Hochamt in Holyrood hörten die Bürger von Edinburgh die hallenden Fanfaren seiner Stimme von der Kanzel. Furchtbarer ist eine Messe, als wenn 10.000 bewaffnete Feinde im Königreich gelandet wären. Er wird für die Königin zitiert und dauernd versucht die Königin, ihn weich zu kriegen. Bald merkt die Königin, dass Knox nicht mit sich verhandeln lässt. Da sagt die Königin, ich verstehe, meine Untertanen sollen euch gehorchen und nicht mir. Darauf Knox, ich schaffe daran, Majestät, dass Fürsten und Untertanen Gott gehorchen. Die Königin, ich, Knox, Gottes Werk. Da versucht eben diese junge und wie es heißt, bezaubernd schöne Königin, ihn mit Tränen zu erweichen. Und da sagt Knox, ich muss, wenn auch ungern, eher die Tränen ihrer Majestät ertragen, als dass ich es wagte, mein Gewissen zu verletzen. Und das Ergebnis war nie ruhender, mörderischer Hass dieser feinen Dame auf John Knox. Und sie setzte immer wieder Leute auf ihn an, die ihm auflauerten, um ihn zu ermorden. Es ist ihr nie gelungen. Heinrich Bullinger, was schreibt er? In seiner Reformationsgeschichte 9 Jahre vor seinem Tod und in der ausführlichen Darstellung, wie die Reformation in der Schweiz sich ausbreitete, da stehen im Vorwort folgende Sätze über den Zweck seiner Reformationsgeschichte. Hierin wird der Leser klar sehen, was an großer Arbeit, Unruhe, Kosten, Angst, Not die Stadt Zürich erlitten hatte, ehe das göttliche Wort und die Predigt des heiligen Evangeliums weit und breit in die Eidgenossenschaft gekommen ist. Und jetzt ein Beispiel aus neuerer Zeit, Pfarrer Wilhelm Busch. Der evangelische Pfarrer Wilhelm Busch gehörte zu den Christen, sie waren leider eine Minderheit in Deutschland, die Widerstand leisteten zum NS-Regime. 1935 schrieb er ein Flugblatt mit der Überschrift «Dein Wort ist unseres Herzens Trutz», ein Weckruf an die evangelische Christenheit. Und auf diesem Blatt, das er überall verteilte, stand unter anderem, um was wir denken, wer damals regierte, die Partei. Und die Partei bestimmte, was man zu denken und zu glauben und zu sagen hat. Ja, und auf diesem Blatt stand, die wahre Kirche Jesu Christi ist nicht eine Versicherungsanstalt, sondern ein Heerlager. In neuer Weise haben sich unserem Volk Mächte des Unglaubens aufgemacht und ziehen gegen das Evangelium zu Felde, er meint die Nationalsozialisten. Ein neues Heidentum läuft hasserfüllt Sturm gegen das Evangelium der Bibel, aber wir greifen das moderne Heidentum an. Warum? Wir greifen das Heidentum an, um seines Götzendienstes willen. Busch wird von der Gestapo zitiert. Am 17. Mai 1935 gibt der Gestapo zu Protokoll, das Flugblatt «Dein Wort ist unseres Herzens Trost, habe ich verfasst, weil ich als Prediger des Wortes Gottes verpflichtet bin, unsere Gemeinden vor allen Menschenlehren zu warnen, die sie von Christus trennen.» Ja, das Evangelium macht uns zu Knechten, zu Sklaven Gottes. Als Sünder waren wir nicht frei, wir waren Knechte der Sünde. Als Erlöse sind wir frei, wir sind Knechte Christi. Gefangen in der Sünde und gefangen im Tod sind wir nicht mehr, das waren wir. Und jetzt sind wir als Erlöste frei, um Christus zu dienen und seiner Sache. Und wir schulden ihm Gehorsam. Wir sind schuldig, die Wahrheit des Evangeliums zu bewahren, festzuhalten, zu lehren, zu vertreten, dafür einzustehen, was auch kommen mag. Wir schulden es dem Volk Gottes. Wir schulden das Evangelium vom Heil auch unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, unseren Zeitgenossen. Wir schulden es ihnen, dass wir ihnen diese Botschaft, die allein die Kraft Gottes ist zur Errettung, dass wir sie ihnen bringen, wie auch immer. Nicht jeder ist ein Prediger, nicht jeder ist gleich begabt in dieser Sache, aber jeder kann auf seine Weise. Timotheus war kein Evangelist und doch sagte Paulus ihm, tue das Werk eines Evangelisten. Das heißt, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Mitteln den Herrn bezeugen, wo es sich ergibt. Es ergibt sich immer wieder Gelegenheit, den Herrn zu bezeugen. Heute im Hotel habe ich mich verabschiedet. Ich sage dann, ja, kommen Sie wieder? Ich sage, ja, ich komme alle zwei Jahre, da so eine Konferenz, eine Bibelkonferenz. Also lesen Sie die Bibel. Diesmal war es also die Antwort so, ja, Sie hört immer die Hörbibel. Sage, Sie machen das Beste, was man tun kann. Aber immer wieder Gelegenheit, einfach ein Wort zu sagen. Und manchmal kommt eine Antwort und wenn keine Antwort kommt, manchmal steckt ein Pfeil. Steckt ein Pfeil im Herzen, steckt ein Pfeil im Gewissen und bei einigen beginnt dann etwas zu bohren. Aber wo sich Gelegenheit ergibt, das ergeben sich so viele. Ja, ich muss schließen, aber dieses Beispiel sage ich noch. Das vorletzte Mal, wo ich nach Berlin flog, da ging ich etwas einkaufen, im Mikro, in Schweiz gehen wir in die Mikro natürlich, das wissen die Deutschen. Und dann habe ich ausnahmsweise mit wie heißt das, Kreditkarte bezahlt. Und dann sagte ich der Dame, ja, also ich war ein bisschen ungeschickt. Ich habe mich entschuldigt, ja, weil ich sie so wenig brauche. Und dann sage ich, aber das nimmt halt immer mehr überhand. Und sie sagt, ja, es ist wirklich beängstigend, man weiß auch gar nicht, was da alles läuft. Und dann sage ich, wissen Sie, und dann umso mehr muss man wissen, wo man einen Anker hat, der einen hält. Ah ja. Und dann sage ich, im Wort Gottes, lesen Sie die Bibel. Ja, hat ihr gesagt, ganz freundlich, gegangen. Warum nicht? Bis jetzt beißt uns noch keiner den Kopf an. Es ist noch nicht verboten. Nutzen wir die Zeit, solange wir noch die Freiheit haben. Und hören wir auch dann nicht auf, wenn wir dazu nicht mehr frei sind. Das wollen wir tun, das sollen wir tun, wenn wir wirklich an das Schriftprinzip glauben. Amen. Amen. Wir beten noch miteinander. Wir schauen auf zu dir, dem großen, ewigen Retter Gott. Gott Vater, der seinen Sohn, unseren Herrn, Jesus, den einen von dir gesalbten Retter und kommenden Herrscher. Und dir, Herr, Jesus, wollen wir dienen, du weißt es. Wir bekennen, wir sind schwach, ich bekenne, ich bin häufig ängstlich, ich bekenne, ich bin viel zu oft gleichgültig. Wir beten, dass du uns beistehst. Wirke durch dein Wort, wirke durch deinen Heiligen Geist, wirke durch dein heiliges Wort in uns an uns, hör nicht auf, an uns zu wirken. Mach uns willig, mach uns tüchtig für dich, für deine Sache in dieser Welt, für deine Wahrheit, für dein Heil einzustehen, unter deinem Volk, auch unter den Menschen, die dich nicht kennen. Wir befehlen uns dir an, deiner bewahrenden, wunderbaren, unveränderten Gnade. Amen.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebdc.org/podcast.